Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Wenn wir nur über Rüstung, aber nicht über sozialen Zusammenhalt gesprochen hätten, dann hätten wir, glaube ich, ein echtes Problem in Deutschland.
Verschiedene Dinge, die, ich sage es mal, bei den Kommunen liegen, aber wo die Kommunen sagen, wir packen das gar nicht. Wer versteht, dass frühkindliche Bildung Bildung ist, der muss eigentlich auch verstehen, dass die nicht extra kosten darf.
Aber wir haben auch sehr viel mittelständisches Industriepotenzial und die brauchen schon auch Rahmenbedingungen. Das ist Infrastruktur, das sind Strompreise, das ist Fachkräftethema. Das können wir nicht alleine lösen. Da muss Berlin helfen.
Ich glaube, man muss an die Themen rangehen. Man kann nicht sagen, geht mich nichts an. Die Kommunen müssen gucken, wo sie bleiben. Ich glaube, da sind wir alle gemeinsam in der Verantwortung. Wir leben alle auch in funktionierenden Kommunen. Hallo, willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch, ihr wisst es, alle zwei Wochen begrüßen darf. Und in Soundcheck Politik geht es mit wechselnden Gästen um die großen und kleinen politischen Fragen. Aber es geht natürlich auch um Musik und andere Vorlieben meiner Gäste. Und ich freue mich natürlich sehr, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Alexander Schweizer. Alexander Schweizer, den Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz und auch stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden. Lieber Alexander, sei mir herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass du dabei bist.
Hi Andi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, lieber Alexander, wir haben ja gemeinsam, wir sitzen beide im SPD-Parteivorstand, auch im Präsidium. Wir kennen uns jetzt viele Jahre. Wir haben ja beide in den letzten Wochen einiges zu tun gehabt. Einen Bundesparteitag, auf dem die SPD ihre, ja man muss es sagen, schwere Wahlniederlage verarbeitet hat. Wir hatten hier in Baden-Württemberg einen Landes- und Listenparteitag, weil wir nächstes Jahr Landtagswahl haben. Das haben wir sehr gemeinsam mit euch. Ihr habt ebenfalls nächstes Jahr die Landtagswahl, zwei Wochen nach uns, beide im März 2026. Und natürlich soll es heute auch so ein bisschen um die Frage gehen, wo unsere beiden Länder, nämlich Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aktuell stehen. Da möchte ich natürlich einsteigen mit einer Frage an dich, lieber Alexander. Wie du gerade, du bist jetzt ein gutes Jahr im Amt als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, wie du aktuell die Lage in deinem Land, auch die wirtschaftliche Lage, aber sicherlich muss man auch darüber sprechen, wie du die politische Stimmung in deinem Land wahrnimmst und wie die Menschen derzeit, wenn du vor Ort bist und du bist unglaublich viel unterwegs, ich glaube über 1500 Termine in diesem ersten Amtsjahr, wie siehst du aktuell die Lage bei euch in Rheinland-Pfalz?
Also zunächst mal nochmal vielen Dank für die Einladung zu deinem coolen Podcast. Ich habe mich sehr darüber gefreut und tatsächlich haben wir nächstes Jahr gemeinsam was vor, du ein paar Tage vor uns in Rheinland-Pfalz, aber ich glaube, wir wollen beide einfach starke Ergebnisse erreichen und ich habe natürlich schon den Anspruch, dass ich die SPD da auch in den Wahlsieg führe und wenn ich die Stimmung mir so anschaue, dann ist die natürlich in Rheinland-Pfalz schon auch geprägt, wie wahrscheinlich in ganz Deutschland davon, dass man jetzt hofft, dass die Bundesregierung was hinbekommt, dass sie ihren Job gut macht, dass sie wirtschaftlich die Dinge wieder nach vorne bringt, dass wir auch das Land zusammenhalten dabei, dass wir Europa auch wieder mit ein bisschen mehr Zugkraft versehen. Und da braucht es auch immer einen Beitrag aus Deutschland zusammen, mindestens mit unseren französischen Nachbarn. Und da gibt's, ich sag mal, eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber der Bundesregierung. Und meine Position ist da immer, ich will, dass diese Bundesregierung erfolgreich ist, weil es uns natürlich auch in den Ländern hilft, auch unsere eigene Aufgabe gut zu erfüllen. Und da bin ich auf sehr viel Kooperation und Zusammenarbeit auch mit der Bundesregierung angewiesen und versuche die auch sehr stark auch zu leben. Und die Stimmung ist in Rheinland-Pfalz so, dass die alle Umfragen immer wieder sagen, Menschen leben sehr, sehr gerne in Rheinland-Pfalz. Also wir Rheinland-Pfälzerinnen, Rheinland-Pfälzer sind gerne Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen. Und das ist relativ egal, ob wir aus dem Hunsrück kommen, aus der Pfalz kommen wie ich oder aus der Eifel kommen. Das Regionale ist wichtig, aber wir leben schon gerne in diesem Land. Aber natürlich wollen wir schon auch, dass die Dinge jetzt wieder zum Besseren gewendet werden. Und da haben wir, glaube ich, in Rheinland-Pfalz ein paar Aufgaben und die Bundesregierung hat sie auch. Und ich setze da sehr auf Kooperation und setze auch schon auch darauf, dass wir die politischen Debatten so führen, dass die Menschen nicht permanent ultra hoch erhitzt werden, sondern dass wir vernünftig miteinander reden, auch innerhalb der demokratischen Parteien und untereinander die demokratischen Parteien untereinander miteinander vernünftig umgehen und dass wir einfach auch ein Land bleiben, das ein sehr, sehr mittiges Land ist. Wir sind ja ein Land mitten in Europa, aber wir sind auch ein Land, das sowas mag wie eine gesellschaftliche Mitte. Wir sind kein Land, das zu Extremen neigt und da sehe ich mich schon auch in meiner Rolle als Ministerpräsident sehr zu Hause.
Da kann ich ganz vieles unterstreichen, denn ich glaube, die Debatten, die wir in Deutschland hatten, gerade auch vor der letzten Bundestagswahl, die waren, glaube ich, von einer polarisierenden Art, die die Menschen eigentlich auseinandertreibt. Und ich glaube, und du hast es angedeutet, es gibt natürlich Themen, die wir anpacken müssen. Aber wenn wir das in einer fatalistischen Art und Weise tun, den Menschen auch noch zusätzlich Angst machen zur Verunsicherung, die ohnehin schon da ist, und ich erinnere an die Migrationsdebatte, ich glaube, dann wird es ganz schwierig, auch Probleme zu lösen oder auch Erwartungen von Menschen zu erfüllen. Und ich möchte vielleicht einsteigen mit dem Themenbereich, der euch genauso wie uns in Baden-Württemberg betrifft. Wir reden natürlich im Moment viel darüber, wie wir wirtschaftliche Strukturen in eine gute Zukunft führen, wie wir vor allem Industriebetriebe, produzierendes Gewerbe halten können. Ihr seid in Rheinland-Pfalz natürlich auch vom Thema Automobilindustrie betroffen. Ihr habt sehr viele Zulieferbetriebe. Ich glaube, es reicht einfach nicht aus, wenn man da politisch, so wie es jetzt vielleicht eine neoliberale Doktrin wäre, einfach nur am Rand steht und sagt, das passiert jetzt halt einfach. Oder manche Wirtschaftswissenschaftler, die dann so tun, als ob Industrie irgendwie die Vergangenheit von Deutschland wäre. Und ich finde es da wichtig, dass eine Bundesregierung jetzt auch das macht, und zwar von der SPD getrieben, dieses Sondervermögen, die Infrastrukturinvestitionen, die jetzt anstehen. Und da möchte ich auf einen Punkt kommen, der mich sehr überzeugt, den du jetzt vor wenigen Tagen vorgelegt hast, nämlich ein Rheinland-Pfalz-Plan. Wie kann Rheinland-Pfalz, wie können die einzelnen Bundesländer, jedes mit seiner speziellen Wirtschaftsstruktur, jetzt möglichst von diesen Bundesmitteln am besten profitieren? Wenn du uns vielleicht da mal in deinen Kopf reinblicken lässt, was sind deine Gedanken, wie du diese Bundesmittel in Infrastruktur, die jetzt zusätzliche Investitionsmöglichkeiten geben, nutzen willst für Rheinland-Pfalz und vor allem für die rheinland-pfälzische Wirtschaft und vor allem die Arbeitsplätze?
Ja, sehr gerne. Ich will aber einfach mal zunächst unterstreichen, was du gesagt hast. Dieses Sondervermögen, dahinter verbirgt sich einfach eine historisch große Summe, die über die nächsten Jahre öffentliche Investitionen auslösen wird. Dass wir dieses Sondervermögen überhaupt haben, wäre ohne die Sozialdemokratie nicht möglich gewesen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so eine parteipolitisch geprägte Behauptung, sondern das sind einfach historische Tatsachen.
Ich glaube, das hat auch jeder kapiert inzwischen, ja.
Ja, aber manches darf man auch zweimal sagen. Und
ich meine sogar mehr als zweimal.
Nein, mir ist es einfach nochmal wichtig, weil die Alternative wäre nicht gewesen, dass wir was machen in Sachen Verteidigung, wofür ich absolut und ausdrücklich bin. Und ich glaube, da gibt es auch eine große Notwendigkeit. Aber wenn wir nur über Rüstung, aber nicht über sozialen Zusammenhalt gesprochen hätten, dann hätten wir, glaube ich, ein echtes Problem in Deutschland. Und dafür hat die SPD gesorgt, dass es auf jeden Fall so stattfindet, dass wir über beide Themen sprechen können. Und es ist jetzt die Aufgabe all derer, die da unterwegs sind, auch zu gucken, dass wir nicht irgendwie was machen und hoffen, dass es sich irgendwie jetzt gut entwickelt, sondern da brauchst du eine politische Idee. Und ich habe das Rheinland-Pfalz-Plan genannt, weil ich in einer Regierungserklärung vor ein paar Tagen gesagt habe, ich will, dass wir das so entwickeln, dass wir über das Thema Infrastruktur sprechen, über das Thema Bildung sprechen, über das Thema Klima sprechen. Ich will, dass wir über die Alltagsinfrastruktur der Menschen sprechen. Ich möchte, dass Mittel aus diesem enormen Volumen über die nächsten 12 Jahre, sind es 4,8 Milliarden Euro für Rheinland-Pfalz, in die Kitas stecken, in die Schulen stecken, in die berufsbildenden Schulen stecken. Ich will, dass wir auch Verkehrswege bauen und ertüchtigen. Aber ich will, dass wir einfach da, wo die Menschen Staat erleben und ihn vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr stark genug erlebt haben, dass sich dieses Bild wieder verändert. Dafür sind wir da, dafür gibt es objektive Notwendigkeiten und politisch lässt sich das aufgründen. Mein Weg ist, dass ich das sehr stark im Dialog mache. Natürlich innerhalb meiner Landesregierung. Wir haben ja 3 Partner in der Landesregierung. Das heißt, wir haben immer noch mal ein paar Minuten mehr miteinander zu reden, aber
du hast mal davon gesprochen, dass ihr die gute Ampel habt.
Wir sind die gute Ampel, das war ein bisschen sehr, sehr nassforsch. Damals, als ich das zum ersten Mal gesagt habe, habe ich nicht gedacht, dass die Ampel in Berlin so endet, wie sie dann geendet ist, sonst hätte ich mich vielleicht ein bisschen zurückgehalten. Aber letztendlich habe ich recht behalten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ne? Und die von mir geführte Landesregierung mit FDP und Grünen, die gibt es halt schon seit über 9 Jahren, von Malu Dreyer damals auf den Weg gebracht. Und das spricht schon dafür, dass wir, glaube ich, das ganz gut hinbekommen. Und wir wollen in der Koalition klar sein, wie wir mit den Möglichkeiten umgehen. Ich habe die kommunalen Spitzenverbände ins Gespräch eingeladen, weil wir können das nicht ohne die Gemeinden und Städte machen. Und die haben ja auch ihre Ideen und ich will, dass das gemeinsam funktioniert. Ich werde es übrigens auch mit Verbänden der Wirtschaft und den Gewerkschaften besprechen. Das Thema öffentliche Infrastruktur ist was mit dem in der Lebenswelt der Menschen zu tun hat, aber auch mit Grundlagen für unternehmerisches Tun zu tun hat. Und da ist mir die Meinung und der Input auch der Sozialpartner ganz wichtig. Das ist der Rheinland-Pfalz-Plan. Und ich habe, wenn du mir Gelegenheit gibst, dass ich das noch hinzufüge, gesagt, mit Blick auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz und ich glaube in Baden-Württemberg, wenn ich dem Kollegen Kretschmann richtig zugehört habe, ist es auch nicht nur rosig, was die kommunale Finanzlage angeht, müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht irgendwie Abermillionen Investitionssummen ins Schaufenster hängen, aber die Kommunen kommen kaum über die Runden mit dem, was sie alltäglich zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen aus der Rücklage des Landes, also reine Landesmittel, 600 Millionen Euro, das ist in Rheinland-Pfalz so richtig viel Geld, und tun es in den kommunalen Finanzausgleich so, damit die Kommunen einfach mal für die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall Sicherheit haben, dass sie durchatmen können. Und in der Zeit wollen wir dann auch einfach die ersten Schritte machen, was das die Umsetzung des Rheinland-Pfalz-Plans angeht. Und ich hoffe, dass wir in der Zeit übrigens auch, hoffentlich dann auch mit deiner Unterstützung in Baden-Württemberg, es schaffen, dass das Prinzip, wer bestellt, bezahlt, auch in Berlin stärker verankert wird. Weil da ist mein großes Problem, dass wir in Berlin regelmäßig Kostenentwicklungen zur Kenntnis bekommen, die dann bei Ländern und Kommunen anlanden, ohne dass die Kompensation zu 100% da ist. Das ist jetzt gelungen bei den Steuermindereinnahmen durch die degressive AFA und die Unternehmenssteuerreform. Was die Kommunen angeht, haben wir auch hart dafür gekämpft in den Ländern. Aber die nächsten Entscheidungen warten ja schon um die Ecke. Und wir können das als Kommunen mit den Ländern zusammen nicht aushalten, wenn der Bund uns nicht stärker hilft.
Da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen, Alexander. Das Thema Finanzsituation der Kommunen ist, glaube ich, in ganz Deutschland ein sehr schwieriges. Und zwar auch in den vermeintlich reichen Bundesländern. Auch unsere Kommunen stöhnen da auf. Aber vorneweg nochmal kurz, wenn du jetzt diesen, Wachstumsimpuls durch diese Infrastrukturinvestitionen betrachtest. Und du sagst ja zu Recht, kommunale Landesverbände müssen mit an den Tisch, die Kommunen, es müssen auch die Wirtschaftsvertreter an den Tisch, und zwar unternehmens-, aber auch gewerkschaftsseitig. Ich halte es für zentral. Was sind die Bereiche, wo du gerade auch für Rheinland-Pfalz, welche Industriebranchen insbesondere sind es, in denen du auch, was das Thema Arbeitsplätze angeht, einen besonderen Fokus drauf legst? Du hast ja auch Regionen, in denen, ich sage jetzt mal, Industrie eine große Tradition hat. Was sind da die Bereiche, die dir da besonders auffallen? Denn ich glaube, auch unsere Südbundesländer gemeinsam sollten in Richtung Bundesregierung da enger zusammenarbeiten, als es in der Vergangenheit war. Und mit Süden meine ich nicht nur Bayern und Baden-Württemberg, weil der Herr Söder im Zweifel ja immer sein eigenes Ding macht, sondern ich meine da ganz speziell auch Rheinland-Pfalz. Ich meine da auch das Saarland mit Anke Rehlinger dabei. Was sind so die Bereiche, wo du sagst, die sind gerade für uns im Süden Deutschlands von zentraler, vor allem ökonomischer Bedeutung?
Ich finde deine Idee total gut, weil Industrieentwicklung sich ja nicht an Landesgrenzen festmachen lässt. Arbeitsmärkte und Wertschöpfung findet ja nicht entlang von Grenzen ausschließlich statt. Wir haben natürlich in Rheinland-Pfalz wir sind nicht das Automobilland, wie ihr das in Baden-Württemberg seid, aber Automotive spielt eine große Rolle. Und wir haben natürlich auch Automobilproduktion. Wenn ich an ein großes LKW-Werk denke, eines Unternehmens, das auch mit Baden-Württemberg ein bisschen was zu tun hat, nämlich Daimler, dann zeigt es deutlich, dass wir in dem Nutzfahrzeugbereich richtig stark sind und im Automotive-Bereich eben auch. Jeder weiß, dass wir in Rheinland-Pfalz stark sind, was Chemie angeht, was Pharma angeht, was Biotechnologie angeht. Da kennt jeder die großen Arbeitgebermarken, BASF, Böhringer, natürlich auch BioNTech, aber ich könnte noch viele weitere, AbbVie und Eli Lilly, die jetzt nach Rheinland-Pfalz kommen, mit einer Investition von Milliardengrößenordnung nennen. Aber wir haben auch sehr viel mittelständisches Industriepotenzial und die brauchen schon auch Rahmenbedingungen. Das ist Infrastruktur, das sind Strompreise, das ist Fachkräftethema. Das können wir nicht alleine lösen. Da muss Berlin helfen, aber wir können uns auch unterhaken in der Region, in der Nachbarschaft. Deshalb finde ich deine Idee total gut. Und wir leben ja nicht in Konkurrenzen, sondern unsere Konkurrenz ist außerhalb von Deutschland.
So ist es.
Vielleicht
so
noch
ist
nicht mal in Europa. Richtig. Darum müssen wir zusammenarbeiten. Wenn wir klug sind, schaffen wir da was zusammen hin.
Das wäre finde ich, eine tolle Perspektive, auch wenn wir dann nächstes Jahr hoffentlich beide in Regierungsverantwortung das tun können. Wir haben natürlich vor allem auch eine kleine und mittelständische Struktur, du hast es angesprochen, und das sind Unternehmen, die natürlich schon auch, was die Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen angeht, unter Druck sind. Du hast das Thema Energiepreise angesprochen. Ich finde, da ist die Bundesregierung schon relativ gut unterwegs, muss man ja sagen, was die Netzentgelte angeht, auch was die Stromsteuer angeht für Unternehmen. Also wie gesagt, man tut immer so, was alles nicht funktioniert, aber was die Bundesregierung, glaube ich, in diesen ersten Wochen seit Amtseinsetzung getan hat, ist in die richtige Richtung. Und du hast vorhin gesagt, die SPD hat da vieles dazu beigetragen, gerade in den Koalitionsverhandlungen, da waren wir ja auch beide dran beteiligt. Wenn wir jetzt aber mal auf die Situation der Kommunen schauen. Du hast es in deiner Regierungserklärung schon vor einem Jahr gesagt. Du hast gesagt, du möchtest, dass die Lebensbedingungen der Menschen im ganzen Land und zwar in jeder Kommune auch gut sind, dass man die im Blick hat. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ihr habt ein vielfältiges Land, du hast es beschrieben, die Regionen in Rheinland-Pfalz. Ich glaube, wir in Baden-Württemberg müssen uns da nicht verstecken, was die Unterschiedlichkeit angeht. Ist ja legendär, die Konkurrenz zwischen Badenern und Württembergern, die ich ehrlicherweise gar nicht so empfinde. Und dann gibt's die Kurpfälzer und dann gibt's die Oberschwaben und es gibt die Franken. Es gibt ganz, ganz viele Landsmannschaften und
Dorfvereine. Haben sogar wir in Rheinland-Pfalz mitbekommen, dass es da Unterschiede geben soll.
Gibt's. Und doch haben die ganz oft vergleichbare, auch strukturelle Probleme. Ja. Und du sagst es kommen dann von Bund und Land immer zusätzliche Aufgaben und dann müssen die auch unterlegt sein. Vor allem der Bund hat sich da in den letzten Jahren ja hervorgetan. Ja. Wie schaffen wir es aus deiner Sicht, gerade auch den Kommunen jetzt wieder auch strukturell eine bessere Chance zu geben, wieder ins Positive zu wirtschaften? Wir haben natürlich Aufgaben, die die Kommunen übernehmen. Nehmen wir das Thema Flüchtlingsunterbringung. Nehmen wir auch das Thema Kita und Ganztagsausbau. Verschiedene Dinge, die, ich sage es mal, bei den Kommunen liegen, aber wo die Kommunen sagen, wir packen das gar nicht. Wenn wir das Personal überhaupt finden, haben wir riesige Probleme, den notwendigen die finanziellen Mittel aufzubringen. Was sind so deine Gedanken, wenn es um die Frage geht, wie wir unsere Kommunen auch strukturell besser aufstellen? Wir haben gerade aktuell in Baden-Württemberg Verhandlungen mit den kommunalen Landesverbänden. Ich hätte die auch gerne bei Verhandlungen um die Investitionsmittel mit am Tisch. Aber die sagen natürlich, wir können eigentlich nur dann investieren, wenn wir die Dinge nachher auch betreiben können. Und uns fehlt oft die Gelder in der strukturellen Finanzierung. Wie siehst du da die Situation der Kommunen in Rheinland-Pfalz?
Also ein bisschen ist es kein rheinland-pfälzisches oder baden-württembergisches Thema, sondern es ist eigentlich ein Thema, das wir in ganz Deutschland inzwischen spüren. Und ich kann dir da berichten, ohne dass ich da aus dem Nähkästchen plaudere. Wenn ich in der Ministerpräsidentenkonferenz sitze, habe ich den Eindruck, das gilt für die allermeisten Flächenländer zumindest ganz genauso. Und das heißt ja dann damit auch parteiübergreifend. Das ist ja nicht so, weil wir zwei Sozialdemokraten sind und die Dinge so sehen, sondern die CDU-Kollegen, die jetzt dabei sitzen könnten, die würden das wahrscheinlich gar nicht anders sehen. Und wir haben, glaube ich, wie du es beschrieben hast, ein paar Entscheidungen in den letzten Jahren gehabt, die wir politisch, glaube ich, auch alle erstmal okay fanden oder nachvollziehbar fanden, nämlich, dass wir soziale Leistungen oder dem sozialen Miteinander zuzuordnende Leistungen auch auf die Kommunen übertragen haben. Und nicht überall ist dann auch das Geld, um die Aufgaben zu erledigen, mitgeflossen. Hm. Und jetzt sage ich als Ministerpräsident, nicht überall können die Länder das, was der Bund nicht gibt, dann ausgleichen. Die Kraft haben einfach manche Länder nicht. Das ist auch nicht die Aufgabe der Länder, aber selbst wenn wir es wollten, wie wir es manchmal gerne wollen, wir hätten die Kraft nicht. Und darum brauchen wir dieses Konnexitätsprinzip oder ich übersetze es immer, wer bestellt, wer zahlt Prinzip. Das muss auf Bundesebene besser werden. Und ich glaube, die Länder haben sehr viel stärker als in der Vergangenheit einfach den Job zu sagen, halt, wer auch immer in Berlin eine gute Idee hat, lassen Sie diese Idee gerne verfolgen, aber immer auch überlegen, auf wessen Deckel geht es am Ende. Und da haben wir ein paar Beispiele. Du hast zwei genannt oder mehrere genannt und ich kann die Eingliederungshilfe hinzufügen. Ein Thema, von dem ich sage, das muss in Deutschland gut organisiert sein. Wir brauchen starke Angebote für Menschen mit Behinderung. Inklusion muss stärker auch werden, aber kann nicht sein, dass die Kommunen und die Länder das irgendwie für sich hinbekommen müssen und der Bund es nicht wirklich ausreichend unterstützt. Und weitere Beispiele fallen mir ein. Und das ist inzwischen ein Thema auch in der Ministerpräsidentenkonferenz. Ich habe da kurz vorgestellt, wie wir das in Rheinland-Pfalz angehen. Ich habe kurz nachdem ich Ministerpräsident wurde, die kommunalen Spitzenverbände eingeladen und habe mit ihnen einen gemeinsamen Diskussionsprozess angeschoben. Nämlich, lass uns mal die Sozialkostenentwicklung Rheinland-Pfalz anschauen. Lass uns mal überlegen, woran es hängt, dass wir diese enorme Ausgabendynamik haben. Und hängt es in Rheinland-Pfalz? Hängt es auch an Rheinland-Pfalz? Was können wir selber tun? Und am Ende werden wir das, was wir selber tun können, auch anpacken müssen. Ich glaube, das sind eher so, auch manchmal so Managementfragen, ja, wo du einfach Sozialstaat besser organisieren kannst. Und dann werden wir vielleicht auch über Ursachen in Berlin sprechen müssen. Ich bin übrigens dafür, dass wir, die wir Anhänger des Sozialstaates sind, ich bin es, du bist es auch, dass wir diese Diskussion führen, bevor die Gegner des Sozialstaates die Diskussion führen. Die führen sie dann mit der Motorsäge in der Hand im übertragenen Sinne und sagen, das Beste ist, wir kürzen, das Beste ist, wir nehmen Menschen Ansprüche weg. Das wäre wahnsinnig gefährlich, auch für die Demokratie. Und ich will, dass wir den Sozialstaat in die Zukunft entwickeln. Dazu brauchen wir auch eine Idee, wer welche Rolle hat, Kommune, Land und Länder und Bund. Und wir brauchen auch eine Idee, wie wir Menschen ja sehr viel stärker auch dabei unterstützen, ein gelingendes Leben zu führen. Und da müssen wir, glaube ich, auch als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein paar Ideen entwickeln. Und ich will nicht noch viel länger antworten, aber ich will sagen, das ist eine der Hauptursachen auch mancher Finanzprobleme auf der kommunalen Ebene. Und dann haben wir natürlich in den letzten Jahren, weil das so war, wie es war, manches an Altschulden aufgebaut. Und wir haben in Rheinland-Pfalz vor gar nicht allzu langer Zeit mal 3 Milliarden Euro Landesmittel in die Hand genommen und haben die Kommunen teilentschuldet. Und ehrlich gesagt warten wir heute noch auf die anderen 50% aus Berlin, die mal zugesagt waren. Ich hoffe, dass da nochmal was kommt. Ich wünsche es mir sehr. Der Koalitionsvertrag macht da eine Aussage. Wie belastbar sie ist, werden wir gemeinsam erleben.
Ja, herzlichen Dank, Alexander, für diese Aussagen, weil ich glaube, man muss an die Themen rangehen. Man kann nicht sagen, geht mich nichts an. Die Kommunen müssen gucken, wo sie bleiben. Ja. Ich glaube, da sind wir alle gemeinsam in der Verantwortung. Wir leben alle auch in funktionierenden Kommunen. Und ich glaube, das ist auch das, was den Menschen ein gewisses Gefühl der Sicherheit gibt, wenn es dort funktioniert. Jetzt springen wir mal ganz hart raus aus dem politischen Geschäft und springen rein in deine politischen, in deine musikalischen und persönlichen Vorlieben. Wir haben ja vor der Sendung mal bei dir angefragt, was so ein Song wäre, der dir so reinläuft. Den werden wir gleich auch mal kurz anspielen, und zwar von Oasis. Aber wenn ich dich mal so ertappen würde, was weiß ich, beim Joggen oder irgendwo, wo du dich unbeobachtet fühlst, was sind dann Songs, die du auf den Ohren hast, beim Joggen oder bei irgendwelchen anderen Aktivitäten? Was sind so Songs, bei denen du gute Laune kriegst oder wo du vielleicht sogar mal auf dem Konzert bist? Was wäre da Alexander Schweizer pur?
Also zunächst mal, lieber Andi, muss ich dir sagen, du verwechselst deinen sportlichen Lifestyle mit meinem Leben. Beim Joggen bist du mir nicht so schnell erwischt. Es wäre besser, es würde so, aber ja, also es kann beim Radfahren kann es passieren.
Radfahren, duschen, man macht ja verschiedene Dinge, ja.
Genau. Bevor es jetzt noch interessanter wird, wo wir uns dann begegnen würden, lass ich den Punkt mal einfach offen. Tatsächlich, also spielt für mich Musik eine total wichtige Rolle, weil ich, das sind so kleine Auswege oder so kleine Fluchtmomente. Ich habe mir angewohnt, wenn ich im Auto unterwegs bin und zwischen Terminen bin und habe dann irgendwie alles gelesen, was ich lesen muss und auch auf die Mails geantwortet, dass ich mal einfach ein paar Minuten Kopfhörer aufsetze und ein bisschen Podcast höre oder Musik höre. Und das ist ein total wichtiges Thema bei mir. Ich habe schon immer total für Musik gelebt und Musik gehört. Und das hat sich nicht verändert. Sowohl der Musikgeschmack hat sich auch nicht so wahnsinnig verändert, als auch die Leidenschaft für Musik. Und insofern, ja, Oasis ist tatsächlich eine Band, die mich schon ja wirklich seit jetzt auch 30 Jahren begleitet. Und ich bin leider Gottes mit den Gallagher-Brüdern irgendwie auch älter geworden. Die sind immer noch cool. Ich bin halt ja der ich bin, aber...
Moment, du bist ein sehr friedliebender Mensch und die streiten ständig. Also ich bitte dich.
Das stimmt. Aber irgendwie haben sie sich jetzt zusammengerissen und sind auf Tour. Ich habe keine Karte bekommen. Das ist tatsächlich war eine große Sorge.
An alle Zuhörer dieses Podcasts, wer irgendeine Karte übrig hat, bitte bei Alexander Schweizer melden. Das wäre eine große Tat.
Das wäre tatsächlich großartig. Die sind ja im Sommer unterwegs jetzt und mal sehen, vielleicht klappt es ja noch. Aber ich habe keine Karte bekommen und deshalb, ich genieße es trotzdem, dass sie wieder unterwegs sind und Musik machen. Also Oasis spielt eine große Rolle und manches mehr auch.
Alles klar, dann spielen wir jetzt Roll With It von Oasis kurz ein und ich denke, zentrale Botschaft des Songs, man soll zu sich stehen, sich Zeit nehmen und sich von anderen auch nicht aufhalten lassen, so wie du, lieber Alexander.
Oasis.
Das klingt doch very British, muss ich sagen. Eine schraddelnde Gitarre, ein etwas nöhlender Gesang. Man hat direkt ein regnerisches London vor Augen. Das war Oasis und jetzt kommt zur Abwechslung der Soundwechsel. Und ihr wisst, es kommt immer einer unserer Gäste, der zum aktuellen und heutigen Thema was sagt, heute mit Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes.
Der Soundwechsel.
Lieber Andi, schön, dass ich in deinem Podcast mit dabei sein darf und ja für den Soundwechsel zuständig bin. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich einen völlig anderen Sound hier spielen werde, als der Sound, den ja deine Hörerinnen und Hörer schon von Alex gehört haben. Wir im Saarland sind, was die wirtschaftliche Lage angeht und was die Frage von Investitionen angeht, sicherlich ein Bundesland, das gerade eine Zeit durchlebt, in der uns der Wind schon mächtig von vorne entgegenbläst. Wir sind ein Industrieland. Wir haben nach Baden-Württemberg den zweithöchsten Industriebesatz und haben ganz viel Stahl und haben ganz viel Automotive. Und das sagt schon beides, wie viel Druck wir jetzt haben, wenn es vor allem auch um die Frage von Transformation geht, wenn es um die Frage von klimaneutraler Wirtschaft geht und ja auch die aktuellen Krisen, sei es beim Thema Energie, aber natürlich auch, wenn es um Handelskonflikte geht, weil wir sind auch sehr exportorientiert, die schlagen bei uns so richtig zu Buche. Wir haben für uns entschieden, darüber nicht zu jammern, unsere Energie nicht darauf zu verschwenden, Schuldige zu suchen, sondern Lösungen zu praktizieren und sie auch umzusetzen. Dafür müssen wir uns ein paar Instrumente erarbeiten. Und ja, es gehört auch zur Wahrheit dazu, es kostet auch an der einen oder anderen Stelle Geld, aber unsere feste Überzeugung ist, wir investieren lieber jetzt in Arbeitsplätze als später in Arbeitslosigkeit. Deshalb unter anderem haben wir einen Transformationsfonds aufgelegt außerhalb unseres normalen Haushalts. Und ja, es ist, wenn man so will, kein anderes Wort, als dass man ansonsten Schulden sagen würde dazu. Aber es sind eben Investitionen, die wir an der Stelle finanzieren wollen. Investitionen, die sich für unser Land lohnen werden. Denn wir schaffen damit die Möglichkeit, Teil zum Beispiel eines großen Wasserstofftransportnetzes zu werden, was wiederum auch anderen Industrien hilft. Wir wollen helfen, wenn es um das Thema Weiterqualifizierung geht. Auch dafür haben wir uns Möglichkeiten geschaffen. Und ganz neue Standbeine im produzierenden Gewerbe aufbauen. Zum Beispiel Pharma. Da wissen die Rheinland-Pfälzer ziemlich gut, worum es auch geht. Dort haben wir eine neue Ansiedlung hinbekommen mit einem tollen deutschen Mittelständler, der das bei uns im Saarland stemmen wird. Oder aber auch im Bereich IT, IT-Sicherheit und künstliche Intelligenz mit einer Bundesforschungseinrichtung, die jetzt in ganz wenigen Jahren schon hochgegangen ist auf 700 Forscherinnen und Forscher an diesem Standort und von der wir glauben, dass sie weitere Impulse setzen wird. Das alles geht nicht, ohne dass wir als Staat vorher auch Geld in die Hand nehmen, um dann private Investitionen damit auszulösen. Der Transformationsfonds ist eine Möglichkeit, aber auch unsere Schulen in Ordnung zu bringen mit einem Schulbauprogramm, wo wir die Aufgabe der Kommunen übernehmen, weil die bei uns finanzschwach sind, weil wir auch hier nicht fragen, wer ist schuld und wer ist zuständig, sondern was wird gebraucht, um in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Und so haben wir uns eine Reihe von Möglichkeiten geschaffen, von denen wir glauben, dass sie vor allem Zukunft sichert. Denn ich bin von einem fest überzeugt, man kann sich nicht aus einer Krise raussparen. Man kann natürlich nicht das Geld zum Fenster rauswerfen, ist auch klar. Aber gezielt Investitionen ansteuern, private damit stärken, Arbeitsplätze sichern und damit ein gutes Leben und Arbeiten in unserem Bundesland auf den Weg zu bringen. Das ist zumindest unser festes Ziel. Daran arbeiten wir täglich hart. Es ist anstrengend, aber am Ende, bin ich mir sicher, werden wir Erfolg haben. Ohne Fleiß kein Preis. Insofern herzliche Grüße und Glück auf aus dem Saarland. Don't stop.
Und das war der Soundwechsel mit Anke Rehlinger. Und ich glaube, ihr habt schon rausgehört, da wo die SPD regiert, im Saarland sogar mit einer absoluten Mehrheit, da geht was vorwärts. Da werden Themen angepackt und nicht auf die lange Bank geschoben. Und wir haben heute Alexander Schweizer hier im Podcast Soundcheck Politik zu Gast. Wir haben mit Alexander Schweizer schon über die Notwendigkeit jetzt auch, was Investitionen angeht, über die Situation der Kommunen gesprochen. Alexander, ich will mit dir aber auch noch kurz sprechen über das, was ihr euch so für auch die nächste Zeit, für die nächsten Jahre als neue Landesregierung dann vorgenommen habt, wenn ihr nächstes Jahr wieder die Gelegenheit habt, dieses Land zu gestalten. Beispiel Bildung. Ich habe ja mit deiner Kultusministerin Stefanie Hubig über lange Jahre gut und gerne zusammengearbeitet. Wir haben zuletzt den Koalitionsvertrag verhandelt. Jetzt hast du sie in Anführungszeichen nach Berlin verloren, weil sie jetzt Bundesjustizministerin ist. Das spricht ja auch für euer Bundesland, muss ich sagen. Genauso wie die Bundesbauministerin Verena Huberts ja aus Rheinland-Pfalz kommt. Deswegen dafür ganz herzlichen Glückwunsch. Aber gerade im Bildungsbereich ist für uns natürlich Rheinland-Pfalz ein Vorbild. Ihr habt seit vielen Jahren die Beitragsfreiheit in der Kita. Wer versteht, dass frühkindliche Bildung Bildung ist, der muss eigentlich auch verstehen, dass die nicht extra kosten darf. Und deswegen wollte ich da mal nachfragen, bei euch hängt die Thematik Bildungsgerechtigkeit, also Bildungserfolg, abhängig von der sozialen Herkunft, weit weniger zusammen, als das in Baden-Württemberg der Fall ist. Sag uns doch mal, du bist schon lange in der rheinland-pfälzischen Landespolitik, wie sich dieses Thema, gerade das Thema Bildungsgerechtigkeit unter eurer, in eurer Regierungszeit entwickelt hat.
Es ist so, wie du es beschreibst. Wir haben natürlich in den letzten Jahren, du warst ja lange auch in dem Bereich verantwortlich unterwegs, auch manche Rankings erlebt und nach dem PISA-Schock hatte ich den Eindruck, irgendwie wird gefühlt, einmal im Schulhalbjahr wird gemessen und dann werden die Drittklässler mit den Viertklässlern verglichen und all sowas. Ja, ich habe jetzt ein bisschen überzeichnet, aber du weißt, was ich meine. Für mich war eine Aussage aller Studien und Erhebungen für mich immer am allerrelevantesten. Das ist die du beschrieben hast. Wir haben immer wieder in den letzten Jahren aufgeschrieben bekommen, bestätigt bekommen, dass wir mindestens in Westdeutschland das Bundesland sind, bei dem der Bildungserfolg der Kleinen am wenigsten von ihrer Herkunft abhängt, am wenigsten vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und das ist für mich eine der wichtigsten Aussagen eines bildungspolitischen Erfolgs. Im Bildungsbereich kannst du nicht jeden Tag immer nur alles wunderbar und richtig machen. Ich glaube, ihr in Baden-Württemberg erlebt auch gerade, was man auch falsch machen kann und was man auch manchmal auch an Nachrichten haben kann. Aber das gilt auch für alle Länder. Ich will ganz deutlich sagen, wenn du ein so großes, komplexes System, Schule, Kita, Ausbildung, Universitäten hast, mit so vielen Menschen, die da unterwegs sind, dann wird nicht jeden Tag alles nur rosarot sein. Das ist völlig klar. Aber wenn du in einer langen Entwicklung, wir regieren dieses Land schon seit einigen Jahren, dann am Ende sagst, guck uns mal an, wo wir stehen, nachdem wir die Ganztagsschule eingeführt haben, nachdem wir die Gebührenfreiheit eingeführt haben. Der Bildungserfolg der Kleinen hängt weniger ab von dem, was die Eltern mitbringen, als in anderen Ländern. Dann ist es für mich der schönste, der wichtigste Erfolg, den wir erreicht haben. Und tatsächlich haben wir schon seit Anfang der 2000er, damals noch mit Kurt Beck, an der Spitze gesagt, lass uns die Ganztagsschule ausbauen. Wir haben langsam angefangen. Und die ersten Diskussionen darüber, an die ich kann mich noch erinnern, die waren noch fast Kulturkampfdebatten. Ja, da haben dann konservative Bildungspolitiker gesagt, dass nachmittags gehören die Kinder nach Hause. Und ich habe jetzt nicht, manches Zitat ging auch, sie gehören nach Hause zur Mama und all sowas. Ne? Und ja, irgendwann ist dann insgesamt auch verstanden worden, dass sich das Leben verändert und dass wir nur stark sind, auch ich sag mal gesellschaftlich und wirtschaftlich stark sind, wenn Menschen auch ihren Jobs nachgehen können und sich gut um ihre Kinder kümmern können. Und da muss die Bildungslandschaft helfen, in der Kita als auch in der Grundschule und in der Schule insgesamt. Das haben wir ausgebaut, sukzessive, und sind richtig weit gekommen. Wir haben die Gebührenfreiheit, obwohl das immer mit sehr viel Investition auch des Landes zusammenhängt, eingeführt und haben auch da viel Erfolg erreicht, auch was die Kita-Besuche angeht, und bauen jetzt auch die Qualität in den Kitas im Bereich der Sprache, im Bereich der Unterstützung der Kinder in manchen Bereichen über das klassische Kita-Angebot hinaus weiter aus. Wir versuchen gerade sehr viel stärker auch nochmal den Bereich Übergang Kita-Schule zu organisieren. Alles Themen, wo du merkst, du kannst nicht stehen bleiben, sondern musst immer weiter auch gesellschaftliche Entwicklungen dir anschauen und in der Bildungslandschaft abbilden. Und das mache ich mit unserem neuen Bildungsminister, dem Sven Täuber, sehr, sehr gerne zusammen. Der ist ja, nachdem Stefanie Hubig übrigens, worauf ich sehr, sehr stolz bin, unsere Bundesjustizministerin geworden ist, was sie hervorragend macht, habe ich jetzt einen neuen Bildungsminister im Team, der selbst Lehrer ist und der einfach ja sofort auch in den Job reingesprungen ist und der das hervorragend macht.
Also wie gesagt, ich schaue das mit großer Lust immer an, wenn ihr in Rheinland-Pfalz wieder euch auf den Weg macht und neue Projekte anstoßt. Ich kann dir sagen, wir sind in Baden-Württemberg 10 bis 15 Jahre hinterher, weil gerade auch das Thema Ganztag wird noch wie ein Kulturkampf geführt von manchen in der CDU. Wir merken, dass da manches auch sowohl auf der bildungspolitischen, aber auch auf der wirtschaftspolitischen, es geht ja hier auch um Betreuungsstrukturen, Seite nicht wirklich so betrachtet wird, wie es eigentlich in diesen Zeiten notwendig ist. Ich sag dir mal zum Vergleich, ich habe mir das angeschaut, seit dem Start eures rheinland-pfälzischen Ausbauprogramms im Jahr 2001 habt ihr bislang 659 Ganztagsschulen in Angebotsform eingerichtet und rechnet man die verpflichtenden Ganztagsschulen hinzu, verfügen mittlerweile über 51% der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz über ein Ganztagsangebot. Und jetzt kommt's, in den vergangenen 7 Jahren, Klammer auf, CDU und Grüne, hat sich die Zahl der Ganztagsschulen in Baden-Württemberg um 10% verringert. Das ist völlig aus der Zeit gefallen, ja, weil die CDU, Frau Eisenmann, sagte, ja, das ist krass, es ist krass, weil Frau Eisenmann sagte, wir wollen keine Zwangsbeglückung von Eltern, also mit diesem Kulturkampf-Slang und jetzt, das ist eben mein Übergang, es ist ja nicht nur bildungspolitisch eine Katastrophe, weil Kinder damit, ich sage jetzt mal, einfach weniger Chancen haben, vor allem die, die vielleicht aus einem engeren sozialen Umfeld nicht die Förderung bekommen. Es ist auch gleichstellungspolitisch eine Katastrophe, weil ja oft Frauen die Leidtragenden von schlechten Betreuungsstrukturen sind. Und ich sage es ganz deutlich, es ist auch wirtschaftspolitisch eine Katastrophe. Denn es gibt da eine HDI-Studie, die mir kürzlich in die Finger fiel. Wenn inzwischen in Deutschland jeder Zweite sagt, oder jede zweite Frau sind sie ja in aller Regel, ich würde mehr arbeiten, wenn die Betreuungsstrukturen besser wären. Und wir reden gleichzeitig über einen Fachkräftemangel. Und dass sogar jede vierte Frau sagt, ich würde sogar mir Gedanken über ein weiteres Kind machen, wenn die Betreuungsstrukturen besser wären, dann, ich glaube, dann müssen wir als Sozialdemokraten gucken, dass wir den Leuten da draußen, und zwar auch denen in den anderen demokratischen Parteien, klar machen, dass es hier nicht um Kulturkampf geht, sondern um bildungspolitische Sinnhaftigkeit und vor allem auch ökonomische Sinnhaftigkeit. Ich finde es so krass, wenn man diese Zusammenhänge nicht erkennt und dann wird einer CDU irgendwie Wirtschaftskompetenz zugeschrieben, wo wir im Süden Deutschlands, in Bayern und Baden-Württemberg, die niedrigste Frauenerwerbsquote haben. Also das kriege ich überhaupt nicht zusammen, aber ich habe dich staunen gesehen, also kannst du das als Faktum ja gerne in deine nächsten Reden auch in Richtung Wahlkampf mal aufnehmen, wenn dann irgendjemand wieder mit Kulturkampfthemen in der Bildungspolitik
kommt. Mir war das wirklich nicht klar, Andi. Ich habe jetzt kein Gesicht aufgesetzt. War das wirklich nicht klar, weil ich eigentlich gedacht habe, wir sind über diese ideologische Hürde hinweg. Und dann gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, in denen wir den Ausbau der Betreuungsstrukturen erreichen. Aber dass man in die gegenteilige Richtung läuft, das war mir bis jetzt noch nicht klar. Aber es ist interessant.
Man fällt bei uns wieder in die Geschichte zurück. Vormittagsschule, also Land, und nachmittags kommunales Betreuungsangebot, also Hort. Das ist die Geschichte, wo die Reise hingeht, weil man so tut, als ob eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, es egal wäre, wie viele Kinder mittags da sind. Und wenn du natürlich das Ganze nicht verbindlich machst, dann hast du ein Problem, auch den Unterricht über den Tag zu gliedern. Und das ist eben dann auch was für die Lehrkräfte ein riesengroßes Problem. Aber wenn wir jetzt schon bei der Bildung sind, wir haben ja noch weitere Themen, die gerade auch, was die Länder angeht, ich sage es mal, zumindest Gestaltungsmöglichkeiten geben. Das Thema Wohnraum ist ja auch so eins. Und ich habe es vorhin gesagt, Verena Huberts ist ja da jetzt die den Bauturbo zündet in Berlin. Wie geht ihr in Rheinland-Pfalz mit dem um, was der Bund auch schon unter Clara Geiwitz als Fördermittel in den Topf gelegt hat? Ja, wir haben die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, wir haben oft Genossenschaften vor Ort, die auch das Thema bezahlbaren Wohnraum im Blick haben. Wie hast du gerade das Thema Wohnen in Rheinland-Pfalz auf dem Schirm? Also ich kann dir sagen, Baden-Württemberg, nach der Prognosstudie über 200.000 Wohnungen fehlen. Das ist das Land, das am meisten vom Wohnungsmangel betroffen ist, und zwar gerade bezahlbarer Wohnraum. Deswegen interessiert mich, was macht ihr, um diesem Thema Bedarf an Wohnraum, auch für den Fachkräftebedarf, den wir ja haben, was tut ihr in Rheinland-Pfalz, um den Wohnraumbedarf zu decken?
Also, für mich ist schon mal ganz klar, dass jeder, der denkt, im ländlichen Raum ist das kein Thema und sowas ist dann nur ein Thema für große urbane Räume, der kennt sich nicht wirklich gut aus. Es gibt das Thema Wohnen, Wohnraum, Verfügung, auch es sich leisten können, ist ein Thema für alle Regionen. Es ist ein Thema für junge Menschen, es ist ein Thema für Menschen, die auch barrierefreien Wohnraum brauchen. Es gibt keine Generation, die von diesem Thema frei ist. Wir haben eine sehr, sehr hohe Eigentümerquote. Ich glaube, lustigerweise sogar höher als die im Land der Häuslebauer, Baden-Württemberg. Gleich hinterm Saarland stehen wir da. Aber wir haben natürlich auch einfach Bedarfe, die im Mietwohnungsbau und in anderen Bereichen unterwegs ist. Und wir haben mit Doris Ahn, unserer Finanz- und Bauministerin, glaube ich, eine sehr engagierte Kollegin, die sich mit dem Thema sehr, sehr leidenschaftlich beschäftigt und die auch ein eigenes Bündnis dafür ins Leben gerufen hat, wo alle Bereiche der Wohnungswirtschaft und darüber hinaus mit am Tisch sitzen und man gemeinsam überlegt, wie kriegen wir das in den Regionen hin. Und wir haben die Mittel für die soziale Wohnraumförderung im Landeshaushalt einfach mal verdoppelt. Um deutlich zu machen, die Instrumente der Wohnraumförderung spielen in Rheinland-Pfalz eine große Rolle. Mir ist immer wichtig, darauf hinzuweisen, weil manche haben ja so ein bisschen die Vorstellung, das ist dann nur etwas, was sich an den ganz kleinen Geldbeutel alleine wendet. Ja, auch den. Aber unsere Förderkonditionen führen inzwischen dazu, dass selbst Familien, also Arbeitnehmerfamilien mit Kindern adressiert werden, weil auch die brauchen Unterstützung. Auch für die ist das Wohnen und das Bauen und das Kaufen wahnsinnig teuer geworden. Und da wollen wir gerne unterstützen, weil neben dem tatsächlichen Wohnen ist es schon auch einfach eine Frage, kann ich meinen Lebensentwurf, meinen Lebenstraum mir erfüllen? Ich finde, das darf man auch sagen. Das ist immer noch ein ganz wichtiges Thema für viele Menschen. Wenn ich so lebe, wie ich leben möchte, dann gehört einfach gutes Wohnen da, wo ich wohnen möchte und wie ich es mir auch vorstelle, einfach zwingend dazu. Und da hat Politik eine Aufgabe. Wir nehmen sie in Rheinland-Pfalz sehr ernst und machen das, so wie ich es beschrieben habe, mit großem Engagement auch im Landeshaushalt.
Das freut mich sehr, das zu hören, weil ich glaube, und du hast es ja auch angedeutet, für viele Menschen ist das Wohnen ein elementares Grundbedürfnis, für alle Menschen. Und wenn das gefährdet ist, wenn Menschen das Gefühl haben, sich nicht mehr leisten zu können, auch ihren eigenen Lebenstraum zu erfüllen, was ein Eigenheim zum Beispiel angeht, dann geht ja auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, Zukunftsangst damit einher oder zumindest nicht der Mut und diese zupackende Art, die wir ja eigentlich brauchen in diesen Zeiten der Veränderung und des Wechsels. Genau. Und deswegen finde ich, das ist ein ganz elementares Thema. Und dass ihr das im Finanz- und Bauministerium zusammengefügt habt, könnte ja auch ein Gedanke sein für ein etwas größeres Bundesland wie Baden-Württemberg. Und in der Tat, beim Häuslesbau hat auch Baden-Württemberg ein bisschen was aufzuholen. Deswegen halte ich das für eine sehr schlaue Idee. Lieber Alexander, wir sind eigentlich mit der Zeit schon wieder durch. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden und wir werden das auch tun. Denn ich glaube, unsere beiden Länder sind nicht nur geografisch nah beieinander, sondern wir haben auch viele Gemeinsamkeiten und vor allem weiß ich, dass ihr Politik mit Herz und Verstand macht. Und da bist du für mich der beste Repräsentant dieser Idee und ich freue mich deswegen auf alle unsere Begegnungen und würde mich freuen, wenn wir die nächsten Monate Seite an Seite für einen guten Wahlerfolg für uns beiden sowohl in Baden-Württemberg am 8. März als auch in Rheinland-Pfalz am 22. März kämpfen. Ich freue mich, dass du heute da warst und ich sag's immer am Schluss mit dem berühmten Satz von AC/DC, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich vor allem, lieber Alexander, dass du dabei warst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, bleib gesund und lass es krachen.
Danke dir, lieber Andi. Alles Gute für dich.